Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Zum ersten Mal haben wir eine Demokratie. Und zum ersten Mal ist freies Leben möglich. Und in der Tat gab es ja Neuigkeiten in der Mode, in der Wissenschaft, im Nachtleben, wo man sagte, jetzt beginnt ein neues Leben mit einer neuen demokratischen Verfassung. Darüber wollen wir jetzt auch stolz sein und das wollen wir genießen.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges fing alles so vielversprechend an. Und dann...
Wir reden von Verfolgungen. Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für die heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier.
Was war geschehen?
Opportunismus und Resignation. Die Märzgefallenen 1933 von Philipp Landauer.
Es herrscht Aufbruchstimmung in den 1920er Jahren. In den Lichtspielhäusern sind Filme wie Goldrausch von Charlie Chaplin oder Metropolis von Fritz Lang zu sehen. Die Elektrizität wird flächendeckend in Haushalten der Weimarer Republik eingeführt und Frauen dürfen nun bei Wahlen ebenfalls ihre Stimme abgeben. Vor allem Berlin wird in der jungen Republik nach Ende des Ersten Weltkrieges zur schillernden Metropole.
Ganz viele Menschen, nicht nur jetzt aus Deutschland, haben Berlin attraktiv gefunden als Hauptstadt.
Dieter Frey, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie.
Das hängt schon mit der Berliner Mentalität zusammen, nach den Qualen des Krieges Freiheit zu genießen, Freiheit zu leben. Und diese Chance für Freiheit ist ja immer auch notwendig für intellektuelle Inspiration, dass man rumspinnen darf. Ich würde fast sagen, so ein gewisser Nachholbedarf gegenüber den Opfern, die sie während des Krieges bringen mussten. Vor allem in Berlin, weil da ganz viele Leute hingezogen sind, war dann so eine Kultur von freiem Leben, von Durchatmen, von Genießen. Und das war, glaube ich, in keiner anderen deutschen Stadt so.
Der 23-jährige Publizist Harro Schulze-Boysen arbeitet in der Hauptstadt an seiner eigenen Zeitschrift namens Der Gegner. In unregelmäßigen Abständen erscheint sie mit Artikeln, die sich mit der Idee der sozialistischen Revolution von 1917 in Russland auseinandersetzen. Schulze-Boysen hofft, eine Vereinigung von linken und sozialistischen Kräften auch in der Weimarer Republik anstoßen zu können.
2. November 1932. Lieber Papa, den Monatsbeitrag für Monat September habe ich heute erhalten. Besten Dank. Ich kann wirklich jeden Pfennig brauchen. Je mehr ich essen kann und je besser ich mich pflege, desto mehr kann ich ja auch leisten.
Einerseits herrscht Aufbruchstimmung, andererseits dämpfen Weltwirtschaftskrise und 6 Millionen Arbeitslose die Erwartungen. So beflügelt einige Frauen das Wahlrecht zu mehr Selbstständigkeit, andere wiederum suchen angesichts der unsicheren gesellschaftlichen Lage Halt in traditionellen Familienstrukturen. Die Hamburger Lehrerin Luise Schmitz hält in ihrem Tagebuch fest:
12. Januar 1933. Ich bin 43 Jahre alt. Schlüpfe unbeobachtet wie eine graue Motte mit durch. Keiner beachtet mich. Aber ich bin der Geschmack meines Mannes. Die größte Freude und das größte Glück der Frau. Mein Rahmen ist offenbar das häusliche Lampenlicht. Mein Daheim.
Das Problem war, dass die Weimarer Republik, diese Demokratie, ja für viele neu war. Und das hat die Menschen einfach verunsichert. Und dann kam natürlich auch noch der gesamte Versailler Vertrag mit, wo viele Menschen dieses als Schmach erlebt haben, wo man gesagt hat, das hätten wir eigentlich gar nicht bieten lassen sollen. aber viele Menschen in den 20er Jahren, auch in Berlin, die dachten schon, ich bin total verunsichert, verängstigt. Und insbesondere gab es ja auch total widerstreitende Gruppierungen, die ihre Macht aktivieren wollten, statt sich zu solidarisieren. Zum Beispiel die Kommunisten oder Sozialdemokraten haben die sich teilweise bekämpft. Und diese Mischung aus wirtschaftlichen Problemen, aus sozialen Problemen, Straßenschlachten, die da schon in den 20er Jahren auch begannen, haben die Menschen schon verunsichert. Wie geht es weiter? Was bedeutet das für meine Kinder? Was bedeutet das für meine Enkel?
Auch der Dresdner Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer hält in seinen Tagebüchern die zunehmende Verunsicherung fest.
14. Januar 1933. Die Qualen des neuen Jahres sind die gleichen wie vorher. Frost, Zeitverlust, Geldverlust, keine Kreditmöglichkeit, Verbohrtheit in den Hausbau. Wir werden wirklich an dieser Sache zugrunde gehen. Ich sehe es kommen und fühle mich hilflos.
Am 28. Januar verkünden die Radionachrichten den Rücktritt des amtierenden Reichskanzlers Kurt Schleicher. Bereits nach nur einem Monat im Amt ist sein Kabinett nicht mehr beschlussfähig. Am 30. Januar ernennt Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum neuen Reichskanzler. Unter 10 Ministern der neuen Regierung sind nur 2 von der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. So hoffen konservative Kräfte, das Kabinett von Hitler unter Kontrolle zu halten.
Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus auf die vorbeimarschierende SA, auf die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Ein dauernder Jubel dringt herauf. Adolf Hitler steht mit todernstem Gesicht am Fenster. Er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen. Keine Spur von irgendwelcher Siegesstimmung oder dergleichen. Eine ernste Arbeitsstimmung, die auf seinem Gesicht liegt. Er ist nur unterbrochen worden und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbeimarschieren.
Bereits 2 Tage nach seiner Ernennung erwirkt Hitler von Hindenburg die Auflösung des Reichstags und lässt Neuwahlen für den 5. März ansetzen. Es folgt der Auftakt zum Wahlkampf.
Man braucht natürlich ein Programm, das Ursachen definiert für negative Zustände und Lösungen bietet. Aber man braucht auch immer eine Person, die für dieses Programm steht, die sichtbar ist, die vielleicht sogar Charisma hat, hohe Glaubwürdigkeit hat. Und oft entwickelt sich dieses eben durch die Art, wie diese Person nach außen dargestellt wird, wie sie fotografiert wird, wie die Reden übertragen werden.
6. Februar 1933. Fackelzug der Nationalsozialisten und Stahlhelmer. Ein wunderbar erhebendes Erlebnis für uns alle. Und dann folgten sie, wie Wellen im Meer, an die 20.000 Braunhemden. Begeistert leuchteten die Gesichter im Fackelschein. Wir waren wie berauscht vor Begeisterung, geblendet vom Licht der Fackeln, gerade vor unseren Gesichtern und immer in ihrem Dunst, wie in einer süßen Wolke von Weihrauch. Und vor uns Männer, Männer, Männer. Braun, bunt, graubraun, eine Flut.
Nehmen wir an, du hättest vor 90 Jahren ein Textilgeschäft gehabt. Jetzt siehst du am 30. Januar diesen Fackelzug, die Bilder sind nächsten Tag in der Zeitung und denkst dir, guck mal, da sind hier ein paar tausend Leute, die haben alle dieselben Hemden an. Sag mal, wo kriege ich eigentlich den braunen Stoff her?
Björn Weigel, Historiker bei den Kunstprojekten Berlin.
Dann rufst du mal deinen Kumpel an, der Karl, der war schon immer so ein bisschen rechts, ne? Der weiß genau, dass, oh, das müssen die alles selber bezahlen. Ach, die müssen die Stiefel selber bezahlen, Mensch, die müssen ihre Hemden selber kaufen. Das war super für mein kleines Textilgeschäft. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. Also schreibe ich ganz drüber, braune Uniformstoffe nur hier. hängen noch ein Hakenkreuzfahnen draußen dran. Ich bin noch gar nicht Parteimitglied. Aber sehe mal zu, wie ich praktisch von der ganzen Sache profitieren kann. Weil die letzten Jahre waren wirklich wirtschaftlich schwierig.
Das Interessante ist, dass viele wohlhabende Menschen Hitler unterstützt haben. Weil sie gesehen haben, als einer der Jüngeren. Und viele Menschen fanden das natürlich schrecklich. Es ist ja nicht so, dass insgesamt im ganzen Land eine Euphorie für Hitler war.
17. Februar 1933. Lieber Papa, liebe Mama, vielen Dank für eure lieben Briefe und die Zusendung von 20 Reichsmark. Mamas Warnung kann ich recht gut verstehen. Ich bin aber so fest davon überzeugt, dass die politischen Dinge noch keineswegs zum Stillstand gekommen sind, sondern sich in der ganzen Welt noch revolutionär weiterentwickelt werden, dass es mir geradezu dumm erscheinen würde, gerade jetzt die Zeitschrift aufzugeben. Voraussichtlich werden wir in den nächsten Wochen aus dem Verlag schon eine GmbH machen. Auf die Frage, wann der Gegner genug abwirft, um mich ganz zu erhalten, kann ich einfach nicht antworten. Bekannt genug bin ich ja nun, sodass meine Artikel ziemlich leicht angenommen werden. Wenn ich rechts eingestellt wäre, wäre ich längst ein reicher Mann.
Februar 1933. Seit etwa 3 Wochen die Depression des reaktionären Regiments. Ich schreibe hier nicht Zeitgeschichte. Aber meine Erbitterung, stärker als ich mir zugetraut hätte, sie noch empfinden zu können, will ich doch vermerken. Es ist eine Schmach, die jeden Tag schlimmer wird. Und alles ist still und duckt sich. Am tiefsten die Judenheit und ihre demokratische Presse.
In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 geht der Reichstag, das demokratische Zentrum der Weimarer Republik, in Flammen auf. Verantwortlich soll der niederländische Kommunist Marinus van der Lubbe sein. Dem neuen Regime diente dies als Vorwand, um durchzugreifen. Noch am 28. Februar wird die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat unterzeichnet. Die in der Weimarer Verfassung verankerten Grundrechte wie Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit werden außer Kraft gesetzt.
28. Februar 1933. 8 Tage vor der Wahl die plumpe Sache des Reichstagsbrandes. Ich kann mir nicht denken, dass irgendjemand wirklich an kommunistische Täter glaubt, statt an bezahlte Arbeit. Dann die wilden Verbote und Gewaltsamkeiten. Und dazu durch Straße, Radio etc. die grenzenlose Propaganda.
Mittlerweile ist der Wahlkampf auf seinem Höhepunkt.
3. März 1933. Wir erhoben uns mit den Tausenden, die wir nicht sahen. Ich war so rastlos, die Begeisterung saß mir so im Blut, dass ich, als die 6 Mannschaftswagen der Mecklenburger abrückten, wagte, Heil Hitler zu rufen. Und siehe da, begeisterter Jubel aus allen Wagen. Hände hoben sich, Lieder setzten ein. Die paar Leute in der Dunkelheit hinter uns riefen mit. Polizei und Volk waren eins in Hitler.
Überall auf den Straßen sind nun Schlägertrupps der SA und SS anzutreffen.
Berlin am 4. März 1933. Liebe Eltern, eben einen Tag und eine Nacht im Gefängnis gewesen. Ohne Angaben irgendeines Grundes mit 55 Leuten in einem dunklen, überheizten Keller zusammengepfercht. Üble Schikanen. Eben wieder freigelassen. Ich habe in diesen Stunden herrliche Menschen kennengelernt. Darum nun erst recht. Herzlichen Gruß, Harro.
4. März 1933. Am Sonnabend hörte ich ein Stück der Hitlerrede aus Königsberg. Eine Hotelfront am Bahnhof, erleuchtet, Fackelzug davor, Fackelträger und Hakenkreuzfahnenträger auf den Balkons und Lautsprecher. Ich verstand nur einzelne Worte, aber der Ton, das salbungsvolle Gebrüll, wirklich Gebrüll eines Geistlichen. Am Sonntag wähle ich den Demokraten.
Dieser Personenkult, verbunden mit den fast täglichen Aufmärschen mit Fackeln, mit Fahnen, mit Hakenkreuzen, zusammen mit der zunehmend Gewalt von SS, SA und den sogenannten der Hilfspolizei, da haben die Schritt für Schritt jeglichen Protest und Widerstand ausradiert. Und es war letztlich schon auch die Sehnsucht des Volkes, einen Führer zu wählen, der uns wieder Geltung in der Welt verschafft. Also da kamen viele Dinge zusammen.
Am 5. März kommt die Nationalsozialistische Arbeiterpartei von Adolf Hitler trotz Propaganda und Terror auf nur 43,9% der Wählerstimmen. Die angestrebte absolute Mehrheit wird nicht erreicht.
10. März 1933. Am Montagabend nach der Wahl bei Frau Schaps zusammen mit Gerstles gesessen. Nur ganz unter uns, sagte Gerstle, der Brandstifter im Reichstag war nur mit Hose und kommunistischem Parteibuch bekleidet und hat nachweislich bei einem NS-Mann gewohnt. Wie lange werde ich noch im Amt sein?
Schon als der Reichstag gebrannt hat und wenige Tage darauf, als er gewählt wurde, haben die Leute schon gesehen, es passiert da was. Es gibt eine Aufbruchsstimmung. Und die Leute sind ja dann auf die Straßen gegangen. Und für mich war es so ein typischer Ansteckungseffekt. Ich will in dieser Phase dabei sein. Geh du doch auch mit. Teilweise natürlich auch, ich möchte Nutznießer sein. Es war natürlich schon die Emotion, das Herz. Aber auch, ich habe damit Vorteile, wenn ich da mich anschließe, dieser Bewegung.
Ich warte aber noch ab mit dem Parteieintritt. Vielleicht hat sich dieser ganze Hitlerei in 2 Monaten auch erledigt. Jetzt passiert das aber nicht. Im Gegenteil, am 5. März gibt es diese Wahl. Und man sieht schon, jetzt werden die alle tatsächlich eingeschüchtert, die kommen ins KZ und naja, denkst du dir, das könnte jetzt doch eine längere Angelegenheit werden. Und jetzt gewinnen die Wahlen am 5. März. Na, weißt du was, jetzt scheint das eine längere Nummer zu werden. Jetzt schreibe ich doch auch mal einen Antrag, ja?
Interessant war ja auch, dass der Ansturm so groß war im März, dass die ganzen Aufnahmeformulare zu Ende gingen. Das heißt, es wollten noch viel mehr Menschen mitmachen, aber es gab keine Aufnahmeformulare mehr.
Die ganzen Leute rennen dir schon die Bude ein, die kaufen jetzt die Uniformstoffe, ja, wo sollen sie doch sonst kaufen? Dann kennst du vielleicht noch irgendjemanden, der da in der Parteileitung irgendwas beschafft. Jetzt unterhältst du dich mit dem, ach du, ist ja ein Ding. Also wirst du bevorzugt behandelt und so weiter und so weiter. Das sind ganz einfache Mechanismen, die einen sämtliche politische Bedenken ganz, ganz schnell über Bord werfen lassen, wenn man sieht, dass es sich vermeintlich lohnt.
Der Reichspräsident hat nach dem Gottesdienst eine Rundfahrt um die Stadt angetreten. Durch die begeisterten SA-Leute, die Spalier bilden, ist er hindurchgefahren. Tausende haben ihm zugejubelt.
Am 21. März inszenieren die Nationalsozialisten feierlich den Tag von Potsdam. Entgegen den Praktiken der Republik wird Adolf Hitler von Reichspräsident Paul Hindenburg als neuer Herrscher intronisiert. Das alte Reich, das kaisertreue Bürgertum, übergibt die neue Macht.
Es ist hier eine Begeisterung, eine Freudigkeit und Stimmung, wie nie zuvor, wie jetzt Adolf Hitler zu Fuß durch das Palier der Masse geht. Alle Arme recken sich ihm entgegen. Stahlhelmer, SA-Leute, Polizei, Reichswehr, alles grüßt den Führer des neuen Deutschlands. Aber jetzt kann die Polizei der Situation nicht mehr Herr werden. Adolf Hitler ist umringt von einer begeisterten Menschenmauer. Er kann sich selbst nicht mehr den Weg hindurchbahnen. Er muss sich Schritt für Schritt durch diese Masse hindurchkämpfen, sich hindurcharbeiten. Er kann sich dieser begeisterten Liebe und Zustimmung der Massen nicht mehr erwehren.
Das Heil rufen, das die breite Straße lang tönt.
Am folgenden Tag wird in Dachau das erste Konzentrationslager in Betrieb genommen.
22. März. Ein junger Mensch mit dem Hakenkreuz kommt in irgendeinem Auftrag in die Schule. Sogleich beginnt eine Klasse von 14-Jährigen das Horst-Wessel-Lied zu singen. Singen auf dem Korridor ist verboten. Fräulein W. hat die Aufsicht. Sie müssen das Grölen verbieten, drängen die Kolleginnen. Tun Sie das doch. Wenn ich dies Grölen verbiete, heißt es, ich sei gegen ein nationales Lied eingeschritten und ich fliege. Die Mädel grölen weiter. In einer Apotheke irgendeine Zahnpasta mit dem Hakenkreuz. Eine Stimmung der Angst, wie sie in Frankreich unter den Jakobinern geherrscht haben muss. Noch zittert man nicht um sein Leben, aber um Brot und Freiheit.
In der Krolloper in Berlin, dem vorübergehenden Tagungsort des Reichstags, fordert am 23. März Adolf Hitler von den übrig gebliebenen Abgeordneten, für das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich zu stimmen. Die junge Weimarer Republik sollte sich damit selbst abschaffen und alle gesetzgebende Gewalt in die Hände Hitlers legen.
Um die Regierung in die Lage zu versetzen, die Aufgaben zu erfüllen, die innerhalb dieses allgemein gekennzeichneten Rahmens liegen, hat sie im Reichstag durch die beiden Parteien der Nationalsozialisten und der Deutschnationalen das Ermächtigungsgesetz einbringen lassen. Ein Teil der beabsichtigten Maßnahmen erfordert die verfassungsändernde Mehrheit.
Otto Wels ist einer der Letzten, der es wagt, Hitler öffentlich Paroli zu bieten.
Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll.
Erneut ergreift Hitler das Wort.
Wir reden von Verfolgungen. Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für die heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an. Sie reden von Verfolgungen. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? Sie sagen, Sie seien aber der einzige Träger doch des Sozialismus. Sie sind der Träger jenes geheimnisvollen Sozialismus gewesen, den das deutsche Volk in der Wirklichkeit niemals zu sehen erhielt. Ich glaube, dass Sie für dieses Gesetz nicht stimmen, weil Ihrer innersten Mentalität nach die Absicht Ihnen unbegreiflich ist, die uns dabei beseelt. Und ich kann Ihnen nun sagen, ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie.
Die letzte Chance des Reichstags, eine Diktatur zu verhindern, die wird heillos vergeigt. Die SPD sind die einzigen, die dagegen stimmen. Die Kommunisten können gar nicht mehr stimmen, weil die sitzen alle schon im KZ. Die Mandate sind annulliert. Und auch die liberalen Parteien, das Zentrum als katholische Vertreter, die stimmen alle dafür. Dieses Parlament köpft sich selber, weil jeder, ja, naja, vielleicht sollten wir ihnen noch 4 Jahre Zeit geben. Na, wenn das nicht Opportunismus ist, was dann? Weil keiner auf der falschen Seite, in Anführungsstrichen, in der Geschichte stehen mag. Und da haben wir wirklich politischen Opportunismus at its finest. Wir haben geschlossene Fraktionen, Verbände, Ortsvereine, die geschlossen der NSDAP übertreten. Niemand will abgehängt werden. Jetzt wollen wir mitmachen auf Seiten des Siegers.
Im Zwölfzylinder. Marsch, 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 ihr dürft die Fühlung nicht verlieren. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Man soll's nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.
März. Hitlers großer Sieg im Reichstag. Die Ermächtigung erteilt, das heißt eigentlich die Diktatur. Ein Glück.
Und wir haben diesen Ansturm von Leuten, das ist vor allem dann ab April, also im Prinzip nach diesem Ermächtigungsgesetz, was die NSDAP dann dazu animiert, zum 1. Mai eine Mitgliedersperre zu verhängen. Das ist aus organisatorischen Gründen notwendig, aber es ist auch aus parteitaktischen Gründen ein sehr, sehr kluger Schachzug. Bis 1. Mai hast du noch die Chance, wird geworben. Und dann ist zu spät. Ich muss den Zug kriegen, bevor er abfährt. Ich nenne das mal das S-Bahn-Phänomen. Alle rennen nach dieser und da kann angekündigt werden, dass in 2 Minuten die nächste kommt. Die rennen trotzdem alle nach dieser einen S-Bahn.
Auch Werner, der Bruder von Luise Solmitz in Hamburg. Als Journalist hatte er zuvor Artikel gegen die Nationalsozialisten verfasst. Nun war auch er der Partei beigetreten und hatte sogar eine Stelle im Propagandaministerium angenommen. Im März schreibt Luise Solmitz einen Brief an Goebbels Propagandaministerium, in dem sie ihren Bruder als Gesinnungslumpen bezeichnet, der sich als Wolf im Schafspelz eingeschlichen habe. In ihrem Tagebuch notiert sie:
26. März. Geltung und Entgeltung für Zersetzung ist die Losung. Wie konnte Goebbels sich so täuschen lassen?
Wie durch ein Wunder bleibt der Brief an die Partei folgenlos für den Bruder. Für Luise Solmitz wird bald aber der eigene Ehemann zum Problem. Friedrich Solmitz ist Jude. In den folgenden Jahren leidet das Ehepaar Solmitz immer stärker unter den gesellschaftlichen Repressionen gegen Juden und zieht sich nach und nach aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Luise Solmitz Bruder Werner erfährt nie von den versuchten Denunzierungen seiner Schwester. In den folgenden Jahren wird er sich wieder und wieder für die Mischehe seiner Schwester Luise im Propagandaministerium einsetzen.
29. März. Liebe Mama, vielen Dank für deinen lieben Brief. Aber es ist einfach nicht angängig, dass du so schreibst. Jeder Kontrollbeamte, der bei der Zensur den Brief liest, muss ja nach seiner Lektüre den Eindruck bekommen, als sei ich fanatischer Kommunist oder sowas. Davon kann doch gar keine Rede sein. Aber wenn du schreibst, solltest du wirklich immer noch und unsere Ermahnungen außer Acht lassen und du bist sicher schon verboten. Da kann man ja überhaupt nur auf den Gedanken kommen, dass ich eine marxistische Geheimzentrale sei. Dass Papa so positiv zur Regierung steht, ist sehr gut. Schade, dass er nicht Parteimitglied ist, sonst könnte er noch große Karriere machen. Was mich angeht, so verhalte ich mich loyal zur Regierung. PS. Die Fliegersache geht mir offen gestanden sehr nahe. Die Ausbildung dauert 1 Jahr und alles ist kostenlos. Beginn Anfang Mai. Ich kann aber die Zeitschrift nicht im Stich lassen. Ich könnte aber, wenn ihr mir für die nächsten Monate weiter circa 150 Reichsmark zur Verfügung stellen würdet, einen Redakteur halten und selber inzwischen fliegen lernen. Jeder Flieger ist doch auch gesellschaftlich all right. Schreibt mir doch, was ihr dazu meint. Jedenfalls würde ich es nur machen, wenn die Gegner dabei nicht draufgehen. Harro.
Bereits wenige Wochen darauf wird die Zeitschrift Gegner verboten. Schulze-Boysen beschließt, sich an der Verkehrsfliegerschule in Warnemünde einzuschreiben, um anschließend Offizier bei der deutschen Luftwaffe zu werden. Er trat nie in die Partei ein und auch seine Haltung gegenüber dem nationalsozialistischen Regime gibt er nie auf. Schon 1934 sammelt Schulze-Boysen einen Kreis von regimekritischen Personen um sich. Gemeinsam organisieren sie Hilfe für Verfolgte, geben Informationen an ausländische Regierungen weiter und verbreiten Flugschriften gegen das Regime. Die Gruppierung wurde später als Rote Kapelle bekannt.
31. März. Am Dienstag im neuen Universum-Kino in der Prager Straße. Neben mir ein Reichswehrsoldat, ein Knabe noch und sein wenig sympathisches Mädchen. Gespräch, als eine Alsberg-Reklame lief. Er? Eigentlich sollte man nicht beim Juden kaufen. Sie? Es ist aber so furchtbar billig. Er? Dann ist es schlecht und hält nicht. Sie? Überlegend, ganz sachlich, ohne alles Pathos. Nein, wirklich. Es ist ganz genauso gut und haltbar. Wirklich ganz genauso wie in christlichen Geschäften. Und so viel billiger. Er schweigt. Als Hitler und Hindenburg auf der Kinoleinwand erschienen, klatschte er begeistert. Nachher, bei dem gänzlich amerikanisch-jazzbändischen, stellenweise deutlich jüdelnden Film, klatschte er noch begeisterter.
Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums werden im April 1933 Juden aus allen öffentlichen Positionen gedrängt. Viktor Klemperer verliert seine Professur an der Hochschule in Dresden. Mit weiteren Gesetzen, wie dem Reichsbürgergesetz von 1935, wird ihm auch der Zutritt zu öffentlichen Bibliotheken und seinen geliebten Kinos verboten. Die systematische Ausgrenzung der Juden im Nationalsozialismus hält er akribisch in seinen Tagebüchern fest.
Ist Ende Gelände und alle Anträge, die bis 1. Mai eingehen, werden noch bearbeitet. Da gibt es dieses wunderbare Bild aus der Parteizentrale in München, wo sich die Anträge bis unter die Decke stapeln. Und nur um das in Zahlen zu fassen, am letztmöglichen Termin treten 1,3 Millionen Menschen der NSDAP bei. Es hat dem Opportunisten an sich erstmal sehr geholfen, in der Partei zu sein. Und darüber ist sich die NSDAP-Parteileitung auch durchaus klar. Da gibt es genug interne Memoranden, auch Dinge, die dann in Zeitungen veröffentlicht wurden, wo sich irgendwer als Parteioffizieller dagegen wehrt, dass diese ganzen Märzgefallenen plötzlich sagen, ja, wir Nationalsozialisten waren ja schon immer dieser und jener Meinung. Und da wird parteiseitig die Fiktion aufrechterhalten, als wenn alle diese Leute, die da jetzt eingetreten sind, natürlich wirklich überzeugt sind von den Zielen der Partei und jetzt endlich bei denen spät, aber immerhin das Licht aufgegangen ist. Nur Hitler wird uns in eine leuchtende, strahlende Zukunft führen. Alle Deutschen sind überzeugt. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ein Ja, ein Bumm, ein Zack. Und wie gesagt, wo alles nichts hilft, hilft Gewalt. Und wenn man das Monopol hat, das einfach durchsetzen zu können, dann tut man das.
Opportunismus und Resignation. Die Märzgefallenen 1933. Ein Feature von Philipp Landauer. Es sprachen Timo Weißschnur, Rosario Bonner, Georg Scharek und Nina Ernst. Redaktion Martin Hartwig. Ton Martin Eichberg. Regie Gerald Michel. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.